Ich lese jetzt die ganze Geschichte, wo wir nur einen Vers oder einen Gedanken daraus bei der Begrüßung gehört haben. Und will nachher etwas zum Thema Gebet sagen. Beten ist nicht umsonst, habe ich überschrieben. Jesus sagte zu den Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: Leih mir doch 3 Brote. Ich habe nämlich unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten: Stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das würde er doch ganz bestimmt nicht sagen. Das eine ist sicher: Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch: Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut ist für eure Kinder. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Soweit aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Liebe Gemeinde, kennt ihr den sprichwörtlichen Satz: Das Kind betet, der Mann denkt? Ja, sind denn Betten und Denken Gegensätze, wie das der Satz suggeriert? Der Baron von Kottwitz, man hat ihm auch der arme Freund von Berlin gesagt, ist einmal zum Philosoph Fichte gekommen. Der Fichte hat ihn ziemlich geringschätzig und von oben ab behandelt. Im Verlauf des Gesprächs hat der Fichte dann eben den Satz geäussert: Ja, Kottwitz, das Kind betet, der Mann denkt. Respektvoll, aber sehr bestimmt hat der Kottwitz zur Antwort gegeben: Herr Professor, ich habe täglich 600 Menschen zu versorgen und weiß oft nicht, woher ich das Brot nehmen soll. Da kenne ich nur ein Mittel, das Gebet zu meinem himmlischen Vater. Und das hat mir noch immer geholfen. Darauf schwieg der Philosoph eine Weile. Tränen traten ihm in die Augen. Und er sagte: Ja, lieber Kottwitz, dahin reicht meine Philosophie nicht. Jesus tut ja eben in Beispielgeschichten vom Betten reden. Seine Jünger haben ihn darum gebeten: Herr, lehre uns beten. Jesus hat ihnen nicht nur unser Vater gegeben, sondern auch Beispiel für die innere Haltung und die Ausdauer beim Betten, wie wir es im Predigtext gehört haben. Ein erster Punkt: Zu wem beten wir eigentlich? Ja, das ist doch klar, wir beten zu Gott. Aber ist es so klar, wenn wir heute von Gott reden? Das Wort Gott ist ziemlich missverständlich geworden, dunkt's mich. Manchmal kommt es mir eher so wie eine leere Hülse vor, wo zwar noch mit Gott oder Herrgott oder höhere Macht oder so angeschrieben ist, aber überhaupt keinen Inhalt mehr hat. Jesus war es ein grosses Anliegen, uns Gott persönlich näher zu bringen. Und darum hat er eben in unserem Beispiel von einem Freund einerseits und von einem Vater andererseits geredet. Gott mit einem Freund und mit einem Vater zu vergleichen, ist etwas ganz Besonderes. Wer außer Jesus hätte das gewagt? Wer außer ihm wäre dazu berechtigt gewesen, Gott so anzureden? Ein Freund und Vater zu haben, ist etwas sehr Persönliches, Nähes und Vertrautes. Es ist alles andere als selbstverständlich, Gott in dieser Art und Weise zu erfahren. Kein Griech, kein Römer, kein Hinduist, kein Buddhist, kein Muslim, kein Animist, keine Esoterikerin kann und darf sich Gott als einen Freund und Vater vorstellen. Die Götter der Heiden bleiben in der Regel auf Distanz. Menschen ohne Evangelium können die Macht der Unsichtbarkeit nicht mit einem Freund oder Vater vergleichen. Und da haben wir Christen ein grosses Vorrecht, wenn wir in eine vertraute Nähe mit dem himmlischen Vater eingeladen sind. Jesus offeriert uns sozusagen die Freundschaft mit Gott. Bei einem Freund fällt es uns doch leicht, ihm etwas anzuvertrauen. Einen Freund können wir um etwas bitten, ohne dabei Angst zu haben, dass das mit Bedingungen und Gegengeschäft verknüpft wäre. Von einem Freund dürfen wir einen Haufen erwarten, ohne dabei aufgeschämt zu sein. Freundinnen vertrauen sich gegenseitig, dass sie das Beste füreinander wollen und einander gut gesinnt sind und sie verzichten darauf, sich gegenseitig zu überfordern. Alle Missgunst, alles ängstliche Fragen, ob die andere auch meint, was sie sagt, jede Form von Misstrauen und negativen Vorurteilen haben in einer Freundschaft ja gar keinen Platz. Und Empfindlichkeit und Verletzlichkeit sind in einer Freundschaft gut aufgehoben. Und in dieser Art und Weise dürfen wir Beziehung zu Gott sehen. Jesus vergleicht Gott mit einem Freund. Gebet ist also eigentlich nichts anderes als ein Gespräch unter Freunden und Freundinnen. Ist offen und ehrlich, weil man nichts verheimlichen muss, man muss auch nichts beschönigen. Es ist einfach ein Gespräch von Herz zu Herz. Beten ist so auch der Schlüssel zum Herz von Gott. Jetzt zweitens, wie sollen wir beten? Kurz gesagt, so wie der in nächtlicher Stunde erschienene Freund, der um Brot bittet. Es ist übrigens ein Beispiel aus dem damaligen Alltag von Jesus. Es ist nicht eine konstruierte Geschichte. Reisende sind oft zu Abend unterwegs gewesen, weil es den Tag durch viel zu heiß gewesen wäre. Und ebenso selbstverständlich ist es gewesen, dass man mit dem Einachten ist geschlafen. Heute sagt man, ich gehe mit den Hühnern ins Bett und stand auch wieder mit den Hühnern auf. Und wenn man daheim war, ist man früh ins Bett. Und so kommt das mitternächtliche Erscheinen von einem reisenden Freund noch eine besondere Bedeutung über. Obwohl schon alle im Haus längstens am Schlafen gewesen sind, kann er mit der Gastfreundschaft rechnen, die als höchste Pflicht gegolten hat. Übrigens auch heute in den Ländern vom Nahen Osten. Weil man gewöhnlich nicht Brot im Vorrat gehalten hat, sondern nur die nächste Tagesration backen hat, hat sich der Hausherr gezwungen gefühlt, bei einem Freund mitten in der Nacht um Brot zu bitten. Und so ist er dann gegangen und hat an die verschlossene Tür geklopft von einem einfachen Haus. Und die Häuser sind ja meistens nur ein Raum gross gewesen. Ein Teil des Hauses war ein bisschen erhöht. Das war die Schlafstelle. Und die ganze Familie ist dort gelegen in der Nacht. Nicht im Bett, sondern in der Regel so auf Matten. Und man hat sich so gegenseitig warm geben. Und jetzt muss der bittende Freund klopfen und regeln, bis der Hausherr drinnen aufwacht. Und wie der aber auch noch aufstehen sollte, so ist es klar, dass er dazu auch einen Teil der eigenen Familie wecken muss, weil alle so nahe beieinander liegen. Und trotzdem, der bittende Freund lässt sich nicht abwimmeln. Er haltet fest mit der Bitte um das dringend benötigte Brot. Und er macht so lange, bis der Geweckte nicht mehr anders kann, als aufzustehen und dem Bittenden das zu geben, was er begehrt. Ja, jetzt aber, ist Gott im Gleichnis also doch mit einem mürrischen Hausherr zu vergleichen? Das kann doch nicht sein. Es gibt ein merkwürdiges Gottesbild. Gott müssen wir nicht aufwecken. Und er gibt auch keine mürrische Antworten. Jesus will uns etwas anderes deutlich machen. Wenn schon der nächtlich geweckte Hausherr trotz widrigen Umständen sich zur Hilfe durchringt, wie viel mehr wird der himmlische Freund und Vater auf unser Suchen, Anklopfen und Bitten Antwort geben? Wie viel mehr wird der himmlische Freund und Vater uns als seine Freund und Kind gut behandeln? Also, Jesus ermutigt uns, um Sachen zu bitten, die wir von Gott brauchen. Wir sollen getrost anklopfen, dass wir auch überkommen, was uns fehlt. Wir sollen suchen mit ernsthaftem Verlangen, auch finden zu wollen. Und wir dürfen bitten, bis geöffnet wird. Das ist nicht massloses oder unverschämtes Gebet. Gott ist nicht der schlafende Hausherr, wo mürrisch über die nächtliche Störung schlussendlich dann halt doch nochmal öffnet. Nein, wie gesagt, er ist ein Freund und Vater, wo wir beim Suchen, Anklopfen und Bitten erwarten dürfen. Wir dürfen nicht nur ihn selber erwarten, wir dürfen auch seine Gaben erwarten. Und das ist noch der dritte Gedanke, wo wir uns zuwenden. Was dürfen wir eigentlich erwarten? Wieder eine kurze Antwort nach dem Gleichnis und nach diesen Aussagen. Wir dürfen den Heiligen Geist erwarten. Der Heilige Geist wird in unserem Text als die erste und grösste Gabe von Gott betrachtet. Nichts anderes wird zunächst erwähnt, nur die eine Gabe vom Heiligen Geist. Das ist auch mit dem Grund, warum wir bei der Taufe im dreieinigen Namen taufen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das hat natürlich seinen besonderen Grund. Ohne den Heiligen Geist können wir nämlich gar nicht glauben. Der Heilige Geist ist auch der Schlüssel zum Glauben. Er ist sozusagen der Dolmetscher von Gott. Der, der uns das, was Gott uns sagen will, vermittelt. Er kann uns die Sprache von Gott in unsere persönliche Situation übersetzen. Er ist Gott selber auf unsere persönlichen Lebensumstände hinbezogen. Und der Heilige Geist weckt unseren Sinn für Gott und seine Welt. Er lässt uns über den kleinen menschlichen Horizont rausschauen. Er richtet unsere Antennen zu Gott hin und hilft uns, den Sender von Gott zu empfangen. Der Heilige Geist ist keine Verlegenheit, obwohl ich weiss, dass er am wenigsten gut bekannt ist. Auch in der Kirche wenig gut bekannt. Darum rede ich gerne immer wieder davon. Der Heilige Geist ist keine Verlegenheit, wo nur wenigen Christen vorbehalten wäre. Eben keine Dreingabe zum Glauben. Manchmal sage ich, der Heilige Geist ist nicht ein christliches Dessert, wo man ganz gut auch ohne damit auskommen könnte. Der Heilige Geist ist grundlegende Gotteskraft, und Gottes Gabe für das ganze Leben. Darum habe ich auch für Joya gebetet nach der Taufe, dass der Heilige Geist ihre Lebenskraft wird. Und darum soll sie von uns allen an erster Stelle erbeten werden, die Gottes Gabe vom Heiligen Geist. Ich frage, haben einige von uns noch Mühe mit dem Heiligen Geist? Ist er doch noch irgendwie eine Verlegenheit? Hat die Menge den Eindruck, den Heiligen Geist noch gar nie erbittet und empfangen zu haben? Es könnte sein, dass einige von uns einfach nie recht froh werden im Glauben. Es scheint etwas zu geben, das den Glauben ständig in Frage stellt. Der Glaube wird nie zu einer Gewissheit, ich bin angenommen von Gott. Er ist mein Vater, er ist mein Freund. Immer wieder haben so Menschen das Gefühl, sie müssten Gott doch noch irgendwie mit guten Taten beeindrucken. Und dann wird es zu einem schweren Krampf, Glauben zu sollen. Und doch nicht glauben zu können. Wenn jemand von euch unter dem Eindruck steht, dann darf er ganz besonders um Gabe vom Heiligen Geist bitten. Gott möchte uns nicht ohne seine Kraft leben und glauben lassen. Alles eigene Mühe ist viel zu schwer, wenn nicht der Heilige Geist uns Kraft dazu gibt. Bleibt zum Schluss nicht noch eine oft gestellte Frage offen. Ja, wie ist es denn mit all diesen Gebeten, wo wir den Eindruck haben, dass Gott sie nie erfüllt? Oder dass er sie vielleicht gar nie gehört hat? Ich denke, die meisten von uns werden sich die Frage schon mehrfach gestellt haben. Ich auch. Einige stellen sie vielleicht jetzt gerade besonders, weil sie einfach in einer schwierigen Lebenssituation sind, wo ihnen Anlass dazu gibt. Und wir fragen uns, gibt es Bitten, die Gott nicht erfüllt? Obwohl er uns verspricht, uns doch zu geben, wenn wir suchen, anklopfen und bitten. Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass Gott unsere Bitte hört. Er kennt unsere Anliegen sogar schon, bevor wir sie ihm sagen. Aber nicht immer stimmen unsere Bitten mit dem überein, was Gott als Beste für uns anschaut. Gott muss uns manchmal auch vor unseren eigenen Gebet bewahren, um das ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und das ist darum der Fall, weil Gott den Überblick über unser Leben hat, weil Gott unser Leben mitgestalten und mitleiten möchte. Und darum muss er uns manchmal anders Antwort geben, als wir gebetet haben. Im Bild von unserem Text gesprochen, unsere Bitten sind manchmal so etwas wie Schlangen und Skorpion. Aber Gott will uns ja Fisch und Ei geben. Jemand hat es so gut ausgedruckt und man weiss leider nicht sicher, wer das kurze Text geschrieben hat. Ich habe gelesen, eventuell Gebet eines Soldaten, Quelle unbekannt. Er schreibt, ich bat Gott um Stärke, er aber machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir aber das Leben, damit ich alle Dinge genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich mir erhofft hatte. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mann. Das ist schön, wenn man zu so einem Schluss kommen kann. Also wenn es so scheint, als ob Gott unsere Gebete nicht erhört, dann wenn wir trotzdem festbleiben, der Vater im Himmel, der gut ist, erfüllt nicht immer, was wir uns wünschen. aber er erfüllt immer, was uns als Fisch und Ei zum Besten dienen kann. Amen.